Bayern 2 Nahaufnahme.
Über Jahrzehnte haben Bundesregierungen bei den Verteidigungsausgaben gespart. Die Bundeswehr wurde seit dem Ende des Kalten Kriegs deutlich verkleinert. Damit schrumpfte auch die hiesige Rüstungsindustrie. Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat sich die Situation grundlegend verändert. Bundeskanzler Scholz kündigte eine Zeitenwende und drastisch erhöhte Ausgaben für die Ausrüstung der Truppe an. In den Auftragsbüchern der bayerischen Verteidigungsindustrie ist diese Zeitenwende allerdings noch nicht angekommen. Für die Nahaufnahme hat Stefan Lina bei führenden Unternehmen der Branche recherchiert.
Reportagen aus Bayern und aller Welt.
Schwere Türen, elektronische Schlösser. Besucher werden in eine Liste eingetragen, Handys weggesperrt, bevor man eine der riesigen Montage- und Wartungshallen betreten darf. Das Airbus-Werk im oberbayerischen Manching ist eine Hochsicherheitsanlage. Das hat einen Grund. Der Standort ist eines der wichtigsten Zentren der bayerischen Rüstungsindustrie. 5.500 Menschen arbeiten auf dem weitläufigen Gelände zwischen einem großen Teich und Wäldern an Kampfflugzeugen. Die Airbus-Sparte Defense and Space hat dort in den vergangenen Jahrzehnten ihr Know-how und Personal für die militärische Luftfahrt gebündelt. In Manching wurde einst der Starfighter gebaut, dann der Tornado. Bis heute rollen hier Eurofighter aus den Werkshallen. Im vergangenen Herbst war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dort und ließ sich im Cockpit eines Kampfjets fotografieren. Damals war die Welt noch eine andere. Vielen Deutschen galt die Verteidigungsindustrie als ein weitgehend überflüssiges Relikt des Kalten Krieges. Das hat sich spätestens am 24. Februar geändert, als russische Truppen die Invasion der Ukraine starteten. Michael Schöllhorn kann sich noch genau erinnern, was er an jenem Tag gemacht hat. Der Chef der Raumfahrt- und Rüstungssparte von Airbus war damals in Manching zu einer lange vorbereiteten Vertragsunterzeichnung.
Dort haben wir es nach langem, langem Bemühen geschafft, das Projekt Eurodrone zusammen mit Frankreich, Italien und Spanien zu unterschreiben. Und ich habe dort ein Grußwort gehalten. Es war natürlich durch die aktuellen Ereignisse dann beeinflusst und hat die Notwendigkeit auch einer Drohne, möglicherweise auch einer bewaffneten Drohne, wieder in einen ganz neuen Kontext gestellt.
Die Eurodrohne, von der Michael Schöllhorn spricht, ist ein europäisches Milliardenprojekt, das nach jahrelanger Vorarbeit auf den Weg gebracht wurde. Sie soll künftig auch für die Bundeswehr fliegen. Es wird aller Voraussicht nach nicht die einzige große Anschaffung für die deutschen Streitkräfte bleiben. Jahrelang hatte die Politik die Bundeswehr kurz gehalten. Es wurde vor allem am Material gespart. So klagen Militärs seit langem darüber, dass nicht nur zu wenig Fahrzeuge und fliegendes Gerät vorhanden sei, es fehle auch so sehr an Ersatzteilen, dass selbst das vorhandene Material oft nicht einsatzfähig sei. Am ersten Tag des russischen Angriffskrieges gab zum Beispiel der oberste deutsche Heeresoffizier das Statement ab, seine Truppe stehe blank da. Eine Bankrotterklärung, gespeist vom Frust jahrelanger Vernachlässigung. Doch das soll sich ändern. 3 Tage nach Kriegsbeginn kündigte Kanzler Olaf Scholz im Bundestag eine Kehrtwende in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik an.
Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund: die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Angesichts der Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutet, lautet unser Maßstab: was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Deutschland wird dazu seinen solidarischen Beitrag leisten. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt.
Einige Wochen später treffe ich Airbus-Vorstand Michael Schöllhorn in seinem Büro in Ottobrunn bei München. Hinter dem Schreibtisch des schlanken Managers hängen Fotos von Hubschraubern, die er einst als Offizier flog, bevor er ins Zivilleben wechselte. Meine erste Frage ist, was ihm durch den Kopf ging, als er die Rede des Bundeskanzlers hörte.
Ich habe die Parlamentssitzung verfolgt, ich habe den Begriff gehört, als er ihn benutzt hat, zu Hause im Fernsehen, und war sehr beeindruckt nach der Rede und dachte mir, hier ist wirklich etwas im Gange, was das Wort Zeitenwende verdient.
100 Milliarden Euro will der Bund laut Olaf Scholz in den kommenden Jahren für den Beschaffungshaushalt der Truppe aufbringen. Zusätzlich zum regulären Wehretat, der ebenfalls deutlich steigen soll. Doch was ist von dieser Zeitenwende bisher konkret in der Rüstungsindustrie angekommen?
Wenn Sie das im Sinne Order Intake, Auftragseingang fragen, dann ist da bei uns so gut wie noch nichts angekommen. Das liegt natürlich auch an der Situation, dass der Haushalt im Moment noch vorläufig ist, dass im Moment die Planungen auf Hochtouren laufen, wie die 100 Milliarden Sondervermögen angelegt werden sollen. Im Sinne von vielen Diskussionen ist es angekommen. Ich würde sagen, im Sinne der allgemeinen Diskussion, gerade vor dem Hintergrund, braucht Deutschland eine Verteidigungsindustrie, merke ich sehr wohl, dass dort sich etwas verschoben hat in Richtung einer deutlich neutraleren und ausgewogeneren Sicht.
Zurück nach Manching. Das größte deutsche Werk von Airbus Defence and Space. In einer Halle, die keinen Namen trägt, sondern einen Zahlencode, stehen Flugzeuge, soweit das Auge reicht. Es sind Kampfjets vom Typ Tornado, vor Jahrzehnten gebaut, aber immer noch bei der deutschen Luftwaffe im Einsatz. Die Flieger galten einst als technische Wunderwerke. Sie können zum Beispiel ihre Tragflächen aus- und einschwenken. Die Tornados der Luftwaffe wurden nicht nur in Oberbayern gebaut, sie werden auch hier gewartet, was viel Geld kostet. Denn viele der einstigen Zulieferer gibt es gar nicht mehr. Oft müssen Ersatzteile aufwendig als Einzelstücke von Hand hergestellt werden. Die Luftwaffe kann aber nicht auf die fliegenden Oldtimer verzichten, denn sie erfüllen mehrere Aufgaben, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat. Ein Teil von ihnen dient als Jagdbomber. Ein weiterer Teil ist auf elektronische Kriegsführung spezialisiert, zum Beispiel auf das Aufspüren gegnerischer Radaranlagen. Und einige Dutzend Maschinen stellen die sogenannte nukleare Teilhabe innerhalb der NATO dar. Das bedeutet, im Kriegsfall würden sie mit Atomwaffen amerikanischer Bauart beladen. An dieser nuklearen Teilhabe hat bisher noch keine Bundesregierung ernsthaft gerüttelt. Allerdings wurde jahrelang auch kein Nachfolger für den alternden Tornado in Auftrag gegeben, zum Beispiel bei Airbus. Der Konzern hatte angeboten, seinen Eurofighter entsprechend umzurüsten. Doch angesichts des russischen Angriffskrieges hat Berlin entschieden, es müsse nun schnell gehen. Deswegen kauft der Bund jetzt einige Dutzend US-Kampfjets, die bereits für Atomwaffen zertifiziert sind. Eine Entscheidung, mit der Airbus-Manager Schöllhorn hadert.
Wir waren natürlich nicht glücklich. Wir hätten ja das auch durchaus mit dem Eurofighter abbilden können. Allerdings war es so, dass man diese Entscheidung eigentlich schon seit 3 Jahren vor sich hergeschoben hat. Und irgendwann wird es für den Eurofighter einfach zeitlich sehr knapp, weil er eine Zertifizierung der amerikanischen Nuklearwaffe auf dem Flieger erfolgen muss. Das heißt, man hat dort auch den Zeitstrahl nicht völlig in eigener Hand. Ich denke, der wesentliche Grund war, dass die amerikanische Nuklearwaffe als eine Verbindung von Deutschland zu den USA gesehen wird und dass deshalb auch ein amerikanisches Flugzeug wie eine F-35 einen gewissen Sinn macht. Wir fokussieren uns auf die anderen Fähigkeiten des Tornados, die übertragen werden sollen, insbesondere die Fähigkeit zum elektronischen Kampf und die Jagdbomberfähigkeiten, die in den nächsten Jahren auch übertragen werden müssen.
Schöllhorn hofft, dass er zumindest hier mit dem Eurofighter zum Zuge kommen wird. Ein solcher Auftrag würde auch das Werk in Manching am Leben erhalten, bis der Eurofighter in einigen Jahrzehnten vom sogenannten FCAS abgelöst werden soll, dem Future Combat Air System, das Flugzeuge, Drohnen und Hubschrauber digital vernetzen soll. Ein deutsch-französisches Milliardenprojekt, bei dem es aber schon jetzt Streit gibt. Beide Länder rangeln um Konzepte und Aufträge für ihre heimischen Industrien. Keine guten Voraussetzungen für eine schnelle Lösung. Überhaupt müsse sich im Beschaffungssystem der Truppe einiges ändern, mahnen Experten immer wieder an. Das gelte nicht nur für Flugzeuge, sondern im Prinzip für alles, was eine Armee braucht. Vom Rucksack über den Verbandskasten bis hin zum Panzer. Seit Jahren versprechen hier wechselnde Verteidigungsministerinnen Verbesserungen. Darauf hofft man auch in der Industrie, sagt Airbus-Manager Schöllhorn.
Also ich höre den Willen. Ich glaube, das ist auch allen klar, dass das eine Gemeinschaftsleistung sein muss, bei der alle beitragen. Der Beschaffungsprozess als solcher, der ja dieser Tage auch viel besprochen wird und diskutiert wird, aber auch Freigabeverfahren, Zertifizierungsverfahren, die bei der deutschen Militärzertifizierung teilweise noch länger dauern als in der zivilen Flugzeugzulassung. Hier gibt es sicherlich Potenziale, auch schlanker und schneller zu werden.
Ähnlich sieht das sein Kollege Thomas Gottschild, der Chef von MBDA Deutschland.
Die Ankündigung, schneller und flexibler zu werden und auch ein Stück weit mehr Pragmatismus an den Tag zu legen, existieren. Wir müssen jetzt abwarten, wie sich das in die Realität umsetzt.
MBDA Deutschland ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt, spielt mit seinen Systemen aber eine entscheidende Rolle bei der Ausrüstung der Bundeswehr. Das Unternehmen beschäftigt in Bayern rund 1200 Menschen, die meisten davon in Aschau im Chiemgau und vor allem in Schrobenhausen. Dort treffe ich Geschäftsführer Thomas Gottschild in seinem Büro. Immer wieder ist im Hintergrund ein Donnern zu hören. Auf dem streng abgeschirmten Sprengplatz der Firma testen Spezialisten mit kontrollierten Explosionen, wie sich zum Beispiel die Gefechtsköpfe von Flugabwehrraketen oder Panzerfäusten verbessern lassen. Und die deutsche Flugabwehr ist auch das dringendste Thema für Gottschild. Die Bundeswehr hatte einst Zehntausende Soldaten und Hunderte von Systemen eingesetzt, um den hiesigen Luftraum zu schützen. Davon ist nicht viel übrig geblieben. Aber auch das soll sich im Zuge der sogenannten Zeitenwende nun wieder ändern.
Die Konzeption der Luftverteidigung in Deutschland muss aus mehreren Abfangschichten bestehen. Und das ist auch das, was das Ministerium aktuell plant. Und zwar aus einer unteren Abfangschicht, dem sogenannten Nah- und Nächstbereichsschutz, der besonders ausgelegt ist für niedrig fliegende Elemente in kurzer Reichweite. Dann die mittlere Abfangsschicht bestehend aus Patriot für sogenannte luftatmende Bedrohungen, sprich Flugzeuge, Hubschrauber, aber auch taktisch-ballistische Flugkörper. Und dann einen Bereich drüber, der eine sehr hohe Abfangsschicht bildet gegen langreichweitige Raketen, ballistische Raketen, die auf uns zukommen.
Wie man die Flugabwehr effektiver gestalten kann, das testet MBDA Deutschland knapp eine halbe Autostunde von Schrobenhausen entfernt an einem Ort, an den kein Wegweiser führt. Vom nächstgelegenen Dorf führt eine schmale Straße auf einen Hügel. Dort ist nur das Surren von Generatoren und Klimaanlagen zu hören. In Reih und Glied stehen Container in Militärgrün. Sie sind die Arbeitsplätze von Soldaten, die im Ernstfall Patriot-Raketen starten würden, um gegnerische Flugzeuge oder Raketen zu zerstören. Wobei die Raketen, die in langen Kästen auf Lastwagen montiert sind, nur einen Teil des Systems darstellen. Fast noch wichtiger sind Radaranlagen und Software, also Technologien, die erkennen, wo Flugzeuge unterwegs sind und ob diese Flugzeuge eine Gefahr darstellen. Die Patriot-Systeme sind bis heute das Rückgrat der deutschen Luftverteidigung. Auch ihre Zahl wurde in den vergangenen Jahren drastisch reduziert. Und auch hier deutet sich laut Thomas Gottschild eine Trendwende an.
Wir stellen fest, dass die Akzeptanz generell der Verteidigungsindustrie in Deutschland und auch der Bundeswehr wesentlich gewachsen ist und das über die Parteiengrenzen hinweg. Die Relevanz des Schutzes und auch der äußeren Sicherheitspolitik hat unheimlich zugenommen. Und das führt auch zur Unterstützung der wehrtechnischen Industrie und auch der Bundeswehr in Deutschland.
Diese Unterstützung stellt Gottschild nicht nur bei Diskussionen im politischen Berlin fest, sondern auch an seinem Schreibtisch in Schrobenhausen. Zum Beispiel beim Blick in die Personalakten.
Fachkräfte bewerben sich bei uns mittlerweile wieder mit dem Ansinnen, ihren Beitrag zum Schutze Deutschlands leisten zu wollen. Und zu diesem Zweck wollen sie zu einem der besten Unternehmen in diesem Bereich in Deutschland, nämlich zu MBDA Deutschland. In der Vergangenheit waren Bewerbungen hauptsächlich dadurch getrieben, dass wir ein Hochtechnologieunternehmen waren und dass potenzielle Mitarbeiter Interesse an dieser Hochtechnologie hatten. Wohingegen mittlerweile wir auch viele Bewerbungen wieder sehen, die eben den Zweck des Beitrags zum Schutz Deutschlands leisten zu wollen, auch innerhalb ihres Anschreibens formulieren.
Wie soll der militärische Schutz Deutschlands aussehen? In Zeiten des Kalten Kriegs lauteten die Antworten: Einbindung in das Verteidigungsbündnis NATO, Wehrpflicht, Hunderte von Kampfflugzeugen, Tausende von Panzern und ständige Manöver. Selbst in der Verkehrserziehungssendung Der siebte Sinn waren Militärkolonnen ein Thema.
Überholvorgänge bei solchen Transporten oder fahrenden Panzern sollte man unterlassen. Besser ist es, am Straßenrand zu warten, bis die Kolosse vorbei sind und erst dann seine Fahrt fortsetzen. Übrigens, was keiner vermutet, Panzer haben einen sehr kurzen Bremsweg. Deshalb nie zu nahe hinterherfahren, sonst könnte der eigene Bremsweg zu lang sein. Deshalb in Übungsgebieten besondere Vorsicht. Der Panzer ist immer der Stärkere.
Ortswechsel nach München-Allach. Das bekannteste Produkt von Krauss-Maffei-Wegmann ist der Leopard 2. Der Kampfpanzer aus Oberbayern steht auch sinnbildlich für die gesamte deutsche Rüstungsindustrie. In fast jedem Zeitungsartikel über die Branche gibt es ein Foto mit dem mehr als 60 Tonnen schweren stählernen Ungetüm. Und seit Jahrzehnten ist der Leopard 2 auch ein Exportschlager. Mehr als ein Dutzend Armeen haben den Kampfpanzer in ihrem Arsenal. Zuletzt hatte Ungarn die neueste Version des Leos bestellt. Und so war es im Herbst 2019 ein sehr internationales Treffen, als der Hersteller KMW zu einem Festakt nach München lud. Gefeiert wurden 40 Jahre Leopard 2. Im Festzelt plauderten Soldaten in den Uniformen aus vieler Herren Länder miteinander. Es gab Ansprachen und Häppchen. Und in einer Ecke Stellwände mit historischen Fotos. Dort stand Hans-Günther Grunke für Erklärungen bereit. Der Pensionär war sichtlich in seinem Element, erläuterte jedes Detail der Panzer. Grunke ist nämlich selbst Teil der Geschichte des Leopard 2. Im Oktober 1979 übernahm er als junger Feldwebel der Bundeswehr das erste fertige Serienfahrzeug.
Das sind Fotos von der Übergabe. Da haben wir als Panzerbesatzung kommend aus Munster Aufstellung vor dem Panzer genommen. Es kam der Verteidigungsminister, Herr Dr. Hans Apel, und stellte sich gleich zu uns, begrüßte uns. Und dann setzte sich das Zeremoniell fort mit Ansprachen der Firmenleitung hier von Krauss-Maffei bis hin zur Ansprache von Herrn General Pöppel, Inspekteur des Heeres. Und dann die Übergabe des ersten goldenen Schlüssels und dann die Ausfahrt hier aus der Halle ins Gelände.
40 Jahre später gilt der Leopard 2, der inzwischen mehrmals modernisiert wurde, unter Militärs immer noch als technologisch führend. Ein Grund? Die besondere Lagerung der Kanone. Egal, ob der Panzer steht oder fährt, ob auf ebener Straße oder im hügeligen Gelände, das Bordgeschütz bleibt im Ziel, wie Soldaten sagen. Ein Quantensprung, erzählt Veteran Grunke.
Der größte Unterschied für uns als Soldaten war, beim Leopard 1 führten sie mit der Kommandanten- und Richtschützensteuereinrichtung das Waffenrohr und die Optik wurde nachgeführt. Beim Leopard 2 führten sie die Optik elektronisch und die hydraulisch wurde die Waffe nachgeführt. Das war also hier wesentlich präziser und einfacher zu bedienen. Dafür gibt es ja mehrere Einstellsensoren. Die muss man aktivieren und dann hält man, wir hatten dann gesagt, Haltepunkt zur Mitte. Und dann blieb der da und dann wurde geschossen und die Trefferleistung war gigantisch. Ein gigantischer Sprung vom Leopard 1 zum Leopard 2.
Überhaupt sei die Entwicklung des Leopard 2 ein technischer Meilenstein gewesen. Damals habe die Bundesregierung viel Geld in ein System investiert, das im Prinzip bis heute, insbesondere im Vergleich zu früheren Panzern, technologisch führend sei.
Ein himmelweiter Unterschied. Leopard 1 mit 830 PS. Hier hatten wir einen Motor mit 1500 PS, wenige Tonnen schwerer. Das war ein agiler Panzer. Auch heute noch. Ich wohne nahe des Truppenübungsplatz Bergen in Niedersachsen. Diesen Panzermotor und diese Dynamik des Panzers hören Sie einfach raus.
Zeitsprung ins Frühjahr 2022. In einer Werkshalle von Krauss-Maffei-Wegmann im Münchner Norden schrauben Mitarbeiter an gepanzerten Fahrzeugen. An kleinen Flaggen ist zu erkennen, wer das schwere Gerät kauft. Brückenliegepanzer für Norwegen und Dänemark, Schützenpanzer für Litauen, aber auch die Bundeswehr. Es herrsche Normalbetrieb, sagt Ralf Ketzel. Auch knapp 3 Monate nach der Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Scholz sieht der Geschäftsführer von KMW keinen Grund zur Euphorie. Von den viel zitierten 100 Milliarden Sondervermögen sei bisher kein einziger Euro in seinem Orderbuch eingegangen.
De facto haben wir hier keine Änderung der Vertragssituation. Das ist öffentlich diskutiert, dass im Prinzip die Budgets erst genehmigt werden müssen, dass es dazu eine Grundgesetzänderung bedarf. Das heißt, derzeit haben wir ganz normale Business as usual.
Auch für die kommenden Jahre rechnet er nicht mit spektakulären Bestellungen. Das Geld werde vor allem gebraucht, um die Folgen der früheren Mängelwirtschaft zu beheben und aufgeschobene Projekte wie den Schützenpanzer Puma zu erledigen.
Wir gehen davon aus, dass im Wesentlichen die Programme umgesetzt werden, die wir bis dato erwartet haben. Das sind im Wesentlichen die Beschaffung Puma, zweites Los, das ist eine Verstärkung der Artillerie und weiterer Kampfpanzer. Das sind Planungen, die bereits vor Jahren, als wir das Thema 2014 gesehen hatten mit der Krimkrise, von der Armee aufgestellt wurden, nämlich die Rückkehr zur Landes- und Bündnisverteidigung. Und damit wird sich für uns wenig Änderung ergeben. Wir gehen aber davon aus, dass hier mal eine Grundlage geschaffen wurde, die dringend notwendig war, um Planungssicherheit herzustellen.
Doch wie geht es weiter bei KMW? In den kommenden Monaten wird der Konzern wohl zunächst einige Dutzend alte Gepard-Flugabwehrpanzer flott machen, die jahrelang in Depots standen. Sie gehen als Militärhilfe an die Ukraine. Das große Geld lässt sich damit aber nicht verdienen, heißt es in der Branche. Wirklich große Aufträge könnten aber schon noch kommen, glaubt man in München. So fühlen sich vor allem osteuropäische NATO-Länder durch russisches Großmachtgehabe bedroht. Als frühere Staaten des Warschauer Paktes haben sie teilweise noch uralte sowjetische Panzer in ihren Armeen, die sie wohl durch neues westliches Gerät ersetzen werden.
Mit Sicherheit besteht ein hoher Bedarf an modernen Systemen. Wir haben das schon vor Jahren mal artikuliert, dass wir gesagt haben, es ist etwas erstaunlich, dass man völlig veraltete T-Panzer russischer Bauart in den NATO-Partnerländern noch betreibt. Und da sind wir immer unterwegs gewesen und haben verschiedene Möglichkeiten der Modernisierung vorgeschlagen. Wir freuen uns, dass wir für Ungarn derzeit Fertigung liefern. Wir haben gute Kooperationen mit Litauen. Slowenien hat gerade jetzt entschieden, dass er auch neue Boxer-Radfahrzeuge beschafft. Das zeigt, dass eine Modernisierung in Europa stattfindet. Wir würden es begrüßen, wenn Europa da enger zusammenarbeiten würde, weil ich glaube, da können wir im Vergleich zu Amerika und Russland einiges bewirken, wenn wir dort geschlossen erscheinen würden. Das ist eine gute Chance für Europa und wir würden gerne dabei sein.
Das Thema Europa taucht immer wieder auf, wenn man mit Rüstungsmanagern über die Zukunft ihrer Industrie spricht. Sie befürchten, mehr und mehr von US-Konzernen an die Wand gedrückt zu werden. Denn im internationalen Vergleich sind die hiesigen Unternehmen klein. Selbst nationale Marktführer wie Krauss-Maffei-Wegmann mit 3.300 Mitarbeitern sind Zwerge, verglichen mit US-Riesen wie Lockheed Martin, Boeing oder General Dynamics, von denen jeder Einzelne mehr Umsatz macht als die gesamte deutsche Verteidigungsindustrie zusammengenommen. Man könne deshalb nur mit europäischen Kooperationen dagegen halten, sagt zum Beispiel Wolfgang Schoder, der Chef von Airbus Helicopters Deutschland. Da müsse aber auch die Politik mitspielen und zum Beispiel bei europäischen Hubschrauberprojekten darauf achten, dass nicht jede Nation auf Extrawünschen besteht. Denn das habe in der Vergangenheit für massive Probleme und Kostenexplosionen gesorgt.
Im Grundsatz wurden die Fehler schon bei Beginn der Projekte, zu Beginn der Programme gemacht. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl Industrie als auch auf der Kundenseite. In der Regel waren die Anforderungen zu hoch. Man hat im Vorfeld zu viel gefordert und wir haben zu viel versprochen, was dann im Laufe der Entwicklung einfach schwierig einzuhalten war. Das zweite große Problem, insbesondere bei den internationalen Programmen, aus meiner Sicht war, dass es uns nicht gelungen ist, die Kunden vorher auf eine Variante, auf eine Konfiguration dieser Hubschrauber zu einigen. Wir haben in der Regel, wenn wir mit 4 Nationen einen Hubschrauber entwickelt haben, zum Beispiel den NH90, dann haben wir in der Regel auch 4 verschiedene Varianten entwickelt. Und dadurch ist die Komplexität natürlich deutlich gesteigert worden und hat dazu geführt, dass die Entwicklungszeiten länger gedauert haben als ursprünglich geplant.
Wolfgang Schoder hofft, dass die Politik aus den desaströsen Entwicklungen der Vergangenheit gelernt hat. Als bei der Entwicklung von Hubschraubern Milliarden von Euro verschwendet wurden, um nationale Eitelkeiten und Sonderwünsche zu befriedigen. Ganz sicher wirkt er aber nicht.
Also man hat eingesehen auf Kundenseite, dass es so nicht weitergehen darf, ja. Ich glaube nicht, dass es letztendlich zu der Konsequenz führen wird, dass man sich vorher auf eine Variante einigt.
Bei Airbus Helicopters ist an diesem Tag viel los. Werkspiloten machen Testflüge über dem Standort im schwäbischen Donauwörth, wo der Konzern 7000 Menschen beschäftigt. Die meisten von ihnen arbeiten an zivilen Hubschraubern, doch auch die Militärsparte ist ein wichtiges Standbein. Diese aber sieht Wolfgang Schoder bedroht. Auch bei ihm ist bisher noch keine einzige Order aus dem angekündigten großen Rüstungspaket eingegangen. Und es zeichnet sich ab, da wird auch wenig kommen. Denn das größte Helikopterprojekt der nächsten Jahre wird mit großer Sicherheit an einen US-Konzern vergeben, der sogenannte schwere Transporthubschrauber. Obwohl schon seit langer Zeit klar ist, dass die Bundeswehr Ersatz für ihre uralten Transporter vom Typ CH-53 braucht, gab es keinen Entwicklungsauftrag an die heimische Industrie. Stattdessen kauft man für Milliardensummen in den USA ein. Für Airbus Helikopters bleiben allenfalls Wartungsaufträge. Für Wolfgang Schoder ein gefährlicher Präzedenzfall.
Leider sehe ich zurzeit einen Trend oder ein Schlagwort, das mir üben. Was aber übersetzt für mich heißt, ich kaufe amerikanische Produkte. Es gibt keine andere Nation, die Hubschrauber im Voraus auf eigenes Risiko, militärische Hubschrauber, entwickeln kann. Das heißt, es wird dazu führen, wenn ich von der Stange kaufe, dass ich die deutsche Industrie aus diesen Beschaffungen ausschließe.
Trotz des Schlagworts einer Zeitenwende ist also von Champagnerlaune wenig zu spüren bei großen bayerischen Rüstungsunternehmen wie Airbus Helicopters. Dort herrscht die Sorge vor, dass ein Großteil der Gelder ins Ausland abfließt und dass die hiesigen Unternehmen und ihr Know-how auch in den kommenden Jahren weiter schrumpfen könnten. Für Airbus Helicopters könnte das bedeuten, dass die Bundeswehr-Hubschrauber, die heute über Donauwörth kreisen, die letzten sind, die komplett in Europa entwickelt und gebaut wurden.
Warten auf die Zeitenwende. Bayerns Rüstungsfirmen sind skeptisch. Das war eine Reportage von Stefan Liener. Wir wiederholen sie morgen am Samstag um 14.30 Uhr. Jede Nahaufnahme gibt es als Podcast unter dem Titel Radioreportage auf bayern2.de/podcast oder in der ARD-Audiothek.